Wir sind ja in den diesjährigen Sommergottesdiensten thematisch mit eben diesen Begegnungen von Jesus oder mit Jesus am Wasser unterwegs. Und im ersten Sommergottesdienst haben wir die Begegnung von Jesus und dem Petrus ein bisschen genauer angeschaut, wo Jesus Petrus zu sich aufs Wasser gerufen hat. Am letzten Sonntag sind dann die Begegnungen oder die verschiedenen Berufungen am Wasser das Thema gsi, und der heutige Predigtext steht im Markus 4, 35 bis 41. Könntest du mir den eigentlich einblenden? Ich habe das Kästchen nicht da. Genau. Dort steht: Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: Kommt, wir fahren zum anderen Ufer hinüber. Die Jünger verabschiedeten die Leute. Dann stiegen sie ins Boot, in dem Jesus saß, und fuhren los. Auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein schwerer Sturm auf, sodass die Wellen ins Boot schlugen. Das Boot füllte sich schon mit Wasser. Jesus aber lag hinten im Boot auf dem Sitzkissen und schlief. Die Jünger weckten ihn und riefen: Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Jesus stand auf, sprach ein Machtwort zu dem Sturm und befahl dem tobenden See: Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Warum habt ihr solche Angst? Fragte Jesus. Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen? Da befiel sie große Furcht und sie fragten sich: Wer ist es nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Ihr kennt das Szenario vielleicht aus eurem eigenen Alltag. Ein langer Arbeitstag neigt sich dem Ende zu. Jesus hat sehr vieles geschafft. Er hat sehr vieles gerettet und erzählt. In immer neuen Bildern und Gleichnissen hat er den Menschen von Gottes Reich erzählt. Viele Menschen sind dazugekommen und haben ihm zugelassen. Aber jetzt ist Feierabend. Und die Jünger schicken die Leute heim. Und sie wissen, die Leute, die gehen heim mit einem Wort, das Jesus erzählt hat, in ihrem Herzen, und die werden nach und nach Frucht bringen. Aber, ich glaube, es war so ein Moment, wo die Jünger derzeit waren und gefunden haben, jetzt will sie endlich mal Ruhe. Und Jesus schlägt vor und sagt: Wir fahren doch ans andere Ufer über. Ans andere Ufer vom See Genezareth. Und der See Genezareth ist ein grosser See, so dass man ihn auch als Meer bezeichnet hat. Und Jesus war ja bereits auf dem Boot gewesen. Er hat vom Boot aus predigt. Und so sind die Jünger zu ihm dazu gestiegen ins Boot und sie sind losgerudert. Endlich Ruhe, endlich die Füße ein bisschen hochlagern und nichts tun. Jesus ist hinten im Boot gehockt und hat ein Küsschen genommen und ist dann eingeschlafen. Ist ja klar gewesen, wie sich vielleicht die Jünger denkt. Schließlich war das für ihn auch sehr ein strenger Tag gewesen. Jeder normale Mensch wäre jetzt fix und fertig und müde nach so einem gefüllten Tag. Das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt von der heutigen Geschichte, von der heutigen Jesus-Begegnung am See. Aber wie ist es eigentlich dazu gekommen? Der Evangelist Markus erzählt uns in den Kapiteln vorher, wie Jesus predigt hat, wie Jesus Menschen geheilt hat, wie er Gespräche mit den religiösen Führern geführt hat, manchmal mit ihnen gestritten hat und sie zurechtgewiesen hat. Wir lesen aber auch, wie er Menschen eingeladen hat, ihm nachzufolgen als seine Jünger. Und das alles ist aus einer grossen Vollmacht von Jesus heraus passiert. Und diese Vollmacht hat die Menschen immer wieder beeindruckt und fasziniert. Darum sind sie in Scharen immer zu Strömen gekommen, egal wo Jesus war. Sobald Jesus auftaucht, ist es nicht lang gegangen und die Leute sie in Scharen zu ihm kommen. Und es geht immer wieder um die Frage, wer ist der Jesus eigentlich? Das ist eine Frage, die im Markus-Evangelium immer wieder auftaucht. Ist er einfach ein normaler Mensch, der nach einem langen Arbeitstag einfach gerne ein die Füße vor sich streckt und sich erholt? Ist er ein grosser Weisheitslehrer gewesen? Ist er einfach ein faszinierender Prediger und Redner gewesen? Ein Wunderheiler? Oder ist er der Messias? Die Menschen haben nach dieser Antwort gesucht. Und spannend finde ich, dass wir im Markus-Evangelium immer wieder davon lesen, dass die bösen Geister, Dämonen, bereits die Antwort auf die Frage gewusst haben. Weil ganz am Anfang vom Markus-Evangelium hat Jesus einen Kranken von seinen bösen Geistern befreit, der seine Gedanken und sein Herz eingenommen hat. Und dort lesen wir in Markus 1, Vers 24, dass die bösen Geister oder Dämonen, wie sie genannt werden, gesagt haben, du bist Gottes Sohn. Also die haben das eigentlich schon wie verkündet, haben gewusst, wer das ist. Und sie in dieser Hinsicht ein Stückchen voraus gewesen, den Menschen. Weil die Menschen haben nach wie vor nach der Antwort auf die Frage, wer ist der Jesus, gesucht. Und sie waren fasziniert von Jesus. Und sie haben so viel wie möglich hören von ihm. Sie haben die Wunder gesehen, was er tut. Und sie wollten herausfinden, was ist eigentlich an diesem Jesus dran. Und sie haben ihn nicht nur vom Hören sagen kennen, sondern sie wollten zu ihm gehen und selber erleben und herausfinden, was ist das für eine Person. Und ich glaube, darum sind sie auch an diesem Tag in grossen Scharen am See Genezareth zusammengekommen und haben Jesus zugelassen. Und erst, als er mit seinen Jüngern und dem Boot davon gerudert ist, haben sie sich auf einen Heimweg begeben. Und wahrscheinlich haben sie nicht geahnt, was auf dem Boot passieren wird. Weil auf dem Boot hat sich das Szenario plötzlich dramatisch geändert. Jesus schläft nach wie vor tief und fest in dem Boot. Und die Jünger haben sich wahrscheinlich erzählt, was sie alles von Jesus gehört haben. Was sie selber an diesem Tag Neues gelernt haben. Und wahrscheinlich auch, was sie noch nicht ganz verstanden haben. Vielleicht haben sie sich sogar darüber beraten, welches Gleichnis dass sie bei Jesus noch nachfragen, damit er es ihnen noch etwas besser erklären kann, wie er das ja an anderen Stellen auch gemacht hat. Langsam ist aber ihr Gespräch verstummt und es ist ein Wirbelwind aufgekommen. Das an und für sich war noch nicht außergewöhnlich. Das hat es auf dem See Genezareth immer wieder gegeben. Und die Fischer unter ihnen waren sich der Wind sicherlich gewöhnt gewesen und davon überzeugt, dass sie das Boot schon auf die andere Seeseite schaukeln. Aber wir lesen davon, plötzlich ist der Wind so stark geworden, dass das Boot droht hat, unterzugehen. Die Wellen haben das Boot geschlagen, es ist vollgelaufen und plötzlich war nicht mehr die Frage, wann kommen wir auf der anderen Seeseite an, sondern kommen wir überhaupt auf die andere Seeseite. Plötzlich wird die alltägliche Seeüberquerung, die die Fischer schon x-mal gemacht haben, zur Lebensgefahr. Und es geht um alles oder nichts. Es ist nicht einfach nur ein Naturschauspiel, das sie aus der Ferne beobachten, sondern sie sind mitten in diesem Sturm drin. Wer von euch vielleicht schon mal so einen Sturm erlebt hat, auf einem hohen See, der kann vielleicht nachfühlen, was das die Jünger erlebt haben oder was denen durch den Kopf gegangen ist. Und wahrscheinlich haben sie sich gefragt, ist das jetzt unser Untergang? Werden wir jetzt hier auf diesem Boot sterben? Und wir lesen, wie sie in ihrer grossen Not und Verzweiflung Jesus aufwecken. Weil der schläft weiterhin trotz dem Sturm hinten auf dem Boot ganz seelenruhig. Und die Jünger sind mittlerweile schon ziemlich empört, entsetzt, wahrscheinlich sogar ein bisschen hässig, dass der immer noch schläft, obwohl der Sturm tobt und sie ums Leben kämpfen. Und darum fahren sie ihn an und sagen: Meister, kümmere dich gar nicht, dass wir hier untergehen. Oder anders gesagt, ist es dir egal, dass wir hier sterben? Und ich glaube, in diesem Satz steckt nicht nur die Angst um ihr Leben, sondern auch die Angst, Jesus nicht wichtig genug zu sein. Sie fragen sich: Kümmere dich nicht, was mit uns passiert? Sind wir dir nicht wichtig genug? Und vielleicht kennst du persönlich diese Angst oder diese Frage auch. Du hast vielleicht auch schon einen Lebenssturm erlebt, wo es drunter und drüber gegangen ist. Und dann taucht plötzlich die Frage auf: Jesus, hast du mich eigentlich vergessen? Kümmere dich denn gar nicht, dass ich hier fast umkomme? Bin ich dir nicht wichtig genug, dass du eingreifen würdest? Der David, der grosse Psalmschreiber, hat das Gefühl selber auch gekannt. Im Psalm 13 schreibt er: Herr, hast du mich für immer vergessen? Wie lange willst du dich noch verbergen? Wie lange sollen mich die Sorgen quälen? Soll der Kummer Tag für Tag an meinem Herzen nagen? Wie lange dürfen meine Feinde mich noch bedrängen? Sieh mich doch wieder an, Herr. Gib mir Antwort, du mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht in Todesnacht versinke. Sonst sagen meine Feinde: Den haben wir erledigt, und jubeln über meinen Sturz. Doch ich verlasse mich auf deine Liebe. Ich juble über deine Hilfe. Mit meinem Lied will ich dir danken, Herr, weil du so gut zu mir gewesen bist. Ich denke, wir alle können wahrscheinlich mit den Jüngern und auch hier mit dem David mitfühlen. Und vielleicht kommt euch sogar eine persönliche Situation in den Sinn, wo du ähnlich gedacht hast. Aber das Spannende finde ich, der David redet bereits in seiner Not davon, dass er Gott loben und danken wird, weil Gott gut zu ihm ist. Das habe ich so spannend gefunden, oder finde ich so spannend an seinen Psalmen, dass er immer oder fast immer am Schluss zu einem Lob kommt. Dass er sich sicher ist, ich werde siegreich aus dieser Situation rausgehen. Und das bewundere ich an ihm, dass er trotz seiner misslichen Lage sein Vertrauen auf Gott nicht verliert. Weil er weiß, Gott wird mir helfen und ich werde ihn dafür loben. Und ich habe mir beim Vorbereiten gedacht, ich wünsche mir, dass ich das in meinem nächsten Lebenssturm genau so machen kann. Dass ich mich an David erinnern kann und sagen: Es geht jetzt vielleicht drunter und drüber und es schaukelt mich hin und her, aber ich werde Gott wieder loben, weil er mir wird helfen. Und wahrscheinlich hat es auch den Jüngern nicht geschadet, wenn sie sich in dem Moment an Psalm 13 erinnert hätten. Weil die sind alles andere als siegessicher in ihrer Situation gewesen. In Panik haben sie Jesus geweckt und Jesus sieht im ersten Moment eigentlich nichts zu den Jüngern. Er steht wortlos auf, tritt vor den Sturm und befiehlt Wind und Wellen: Schweiget und hört auf. Und der Wind und die Wellen haben Jesus gefolgt und es ist still geworden. Kein Jubel ist ausgebrochen bei den Jüngern. Keine Halleluja-Rufe. Sie fallen sich auch nicht in die Arme. Nicht einmal ein Dank kommt über ihre Lippen, sondern nur ein stummes Staunen. Und dann fragt Jesus seine Jünger: Warum habt ihr so grosse Angst? Habt ihr immer noch kein Glauben? Vertraut ihr mir immer noch nicht? Jesus hat ihnen doch schon so vieles erzählt von der Liebe von Gott, wo wie ein Samenkorn in ihr Herz gesagt wird. Aber irgendwie scheint es, dass das bei den Jüngern noch nicht aufgegangen ist. Wenn Jesus von Glauben redet, dann muss er immer auch das Vertrauen zu Gott. Also eigentlich fragt Jesus sie, wo ist euer Vertrauen zu Gott? Oder wo ist euer Vertrauen zu mir? Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ja, wieso fragt Jesus die Jünger das? Ist es eigentlich nicht natürlich oder selbstverständlich, dass die Jünger in dieser Situation Angst haben und sich Sorgen machen? Ich glaube, es würde uns allen wahrscheinlich genau gleich gehen. Aber ich glaube, der Punkt ist, dass wenn wir Angst haben, dann haben wir kein Vertrauen mehr. Weil Vertrauen ist das Gegenteil von Angst. Und ich finde, man hört förmlich, wie Jesus seine Jünger fragt, glaubt ihr, Gott ist nur ein Schönwettergott? Für Sonnenschein und fröhliche Tage? Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der ist doch auch dann bei euch, wenn es dunkel wird, wenn die Stürme vom Leben über uns einbrechen. Und ich denke, alle oder viele von uns haben persönlich auch schon so Lebensstürme erlebt und durchgemacht. Die einen vielleicht größere Lebensstürme, die anderen kleinere. Vielleicht Krankheit, der Tod von einem Partner, Streit in der Familie, Trennung, ein plötzlicher Jobverlust. Also all die Sachen, die passieren, wenn das Leben nicht so verläuft, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Und das sind Stürme, die unser Lebensboot manchmal fast zum Kentern bringen können. Situationen, die uns herausfordern und zum Teil vielleicht sogar überfordern. Und die unseren Glauben auf eine Probe stellen. Aber die Bibel sagt und bezeugt uns immer wieder, selbst so ein heftiger Lebenssturm wird uns nicht von Gott wegweihen können. Er ist da, selbst wenn wir meinen, unsere Not interessiert Gott gar nicht. Oder wenn wir denken, der schaut ja gar nicht auf mich, der schläft. Selbst in diesen Momenten ist Gott uns näher als alles andere. Und wisst ihr warum? Weil Jesus selber den Weg durch Dunkelheit, durch Folter, ja sogar durch den Tod gegangen ist. Jesus selber kennt die Stürme vom Leben. Er kennt die Ängste, die in uns toben. Weil er hat die Ängste im Garten Gethsemane selber durchgemacht. Aber er ist nicht zerbrochen an diesen Ängsten, sondern er hat den Weg können gehen, weil er gewusst hat, Gott, der Vater, ist bei mir, was auch immer passieren wird. Sein Vertrauen in Gott, sein Vertrauen in seinen himmlischen Vater war grösser als seine Angst. Und darum hat er den Weg gehen. Darum hat er beten, mein Vater, wenn es möglich ist, erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen. Aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will. Also das Vertrauen von Jesus in den himmlischen Vater hat Jesus den Weg ans Kreuz gegeben. Weil sein Vertrauen grösser war als seine Angst. Die Jünger auf dem Boot, die ahnen noch nichts von dem Weg, wo Jesus gehen wird. Sie sehen jetzt nur das glatte Meer und hören die grosse Stille. Sie werden nicht von Freude ergriffen, kein Jubel und kein Dank, der über ihre Lippen kommt, sondern sie spüren ein Gefühl von Furcht. Von fragender und staunender Ehrfurcht. Und so fragen sie unter sich, hey, wer ist der Jesus? Wie kann es sein, dass im Wind und Wellen gehorchen? Und mit dieser Frage beendet der Markus die Erzählung von diesem Sturm. Er lässt die Frage so im Raum stehen. Und es scheint mir, als ob es für Markus klar ist, was die Antwort auf die Frage ist. Nämlich, dass Jesus Gottes Sohn ist. Dass es Gott selber ist, der in seinem Sohn zu uns gekommen ist, der unser Leben teilt und sogar unseren Tod auf sich genommen hat. Er ist der, der in den Lebensstürmen an unserer Seite ist, damit in uns ein tiefes Vertrauen wächst. Und wir können sagen, Gott ist an meiner Seite, egal wie stark es stürmt. Und ich glaube, das tiefe Vertrauen, das Jesus hatte, ist auch das Heilmittel gegen unsere persönlichen Ängste. Ich sage damit nicht, dass wenn wir durchs Leben gehen und genug Vertrauen haben, dass wir keine Ängste werden erleben. Weil ich glaube, die Angst ist etwas, das immer wieder nach uns greifen will, das unser Herz gefangen nehmen will. Aber es gibt so einen Spruch, den ich immer wieder spannend finde, wo ich kann ihn nicht ganz auswendig, aber so ungefähr so geht. Wenn wir unserer Angst sagen, wie gross dass unser Gott ist, dann wird das Vertrauen in Gott die lähmende Angst lösen und uns frei machen. Oder anders gesagt, wir müssen Gott nicht erzählen, wie gross das unsere Probleme sind, sondern uns nicht Probleme erzählen, wie gross das unser Gott ist. Das ist so ein Perspektivenwechsel. Und ich glaube, dann können wir, wenn uns das gelingt, dann können wir genau wie der David auch in herausfordernden Situationen, in den Stürmen von unserem Leben, einigermaßen einen kühlen Kopf bewahren. Ich glaube, es wird auch noch dann Momente geben, wo es uns hin und her schaukelt, aber wir können einen kühlen Kopf bewahren, weil wir wissen, Gott ist da, er ist gut, er wird mir helfen und ich werde ihn für seine Güte loben. Die Jünger haben realisiert, dass der Mann, dass der Jesus etwas Besonderes ist. Und sie haben sich gefragt, wer ist der Jesus? Und ich glaube, dass wir persönlich die Frage für uns auch immer wieder müssen beantworten. Wer ist der Jesus für mich? Vielleicht hast du die Frage in deinem Leben noch nie wirklich beantwortet. Ich glaube, dann kann das heute so ein Moment sein, um die Frage zu beantworten, wer ist der Jesus für mich? Und selbst wenn du die Frage in deinem Leben beantwortet hast, glaube ich, ist es eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Nämlich die Frage, vertraue ich ihm mein ganzes Leben an? Darf Jesus alles von mir haben, jeden Lebensbereich von mir? Und darf er König über meinem Leben sein? Steige ich täglich von meinem eigenen Lebensthron ab, damit Jesus dort darf Platz nehmen und über mein Leben darf regieren? Oder stelle ich vielleicht andere Sachen auf den Thron? Ich glaube, Jesus hat den Jünger in diesem Moment auch wie eine Lektion oder sie in den Sturm lassen, damit sie eben lernen, Gott ist da und sie dürfen ihm vertrauen, egal wie stark es stürmt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir aus dieser Geschichte lernen dürfen, dass egal wie stark unsere Lebensstürme sind, Gott ist da. Er sieht uns, er sieht, wenn es uns hin und her schaukelt, wenn wir vielleicht fast nicht wissen, wo unten und wo oben ist. Er ist da. Und die Frage, die er uns immer wieder stellt, ist, sind wir bereit, ihm alles herzugeben? Sind wir bereit, ihm unser Leben anzuvertrauen? Und ich möchte, dass wir uns jetzt einen Moment von der Stille nehmen, wo wir persönlich die Frage für uns beantworten. Vertraue ich dem Jesus mein Leben an?